Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. 25. Juli 2022. Es ist eigentlich jeder Tag inzwischen legendär, wenn wir an die Geschichtsbücher von morgen denken. Vieles ereignet sich, was den Umsturz der Welt weiterbringt. Und deswegen fangen wir mit der Natur an, mit dem Wetter, Andreas, mit den Naturgesetzen, die immer sich gleich bleiben. Guten Morgen, du siehst sehr frisch aus.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir nach Deutschland und in den Rest der Welt. Ja, wir haben heute einen sonnigen Tag, wie immer sehr windig ist es heute, aber es sind um die 26 Grad sollen es werden heute. Und die nächsten Tage gehen wieder an die 30 ran. Also wir haben hier den Hochsommer par excellence und warten immer wieder noch mal zwischendurch auf einen Regentag. Vielleicht schaffen wir es, dass wir morgen mal einen kleinen Regen wieder haben. Die Pflanzen sind noch schön grün, die Sonne strahlt vom Himmel. Der See wirkt fast bläulich, also wirklich so ein bisschen türkisblau, strahlt und changiert ohne Ende.
Das hast du sehr schön gesagt und ich finde, ja, doch. Das stimmt sogar. Also ich kann es jedenfalls bestätigen, was du hier sagst. Ihr Lieben, wir kommen zu unserem Kongress. Auch der rückt näher. Vom 5. bis 7. August findet er statt in diesem Jahr. Und wir werden eigentlich immer aufgeregter. Und wir möchten euch heute jemanden vorstellen, dessen Name noch nicht so bekannt ist. Aber er arbeitet zusammen mit jemandem, der sehr bekannt ist. Und zieht seine eigenen Schlüsse daraus. Nämlich gemeint ist Dr. Tobias Steinherr, der an vielen Projekten auch mit Dr. Dietrich Klinghardt arbeitet. Tobias Steinherr, der ist biologischer Zahnarzt. Und der wird einen packenden Vortrag halten über die Entstehung von Krankheiten, die bereits im Mund stattfinden können. Und er wird sehr ausführlich darüber sprechen, was wir Menschen tun können, um solche Prozesse im Mund bereits zu verhindern. Es sind einfache Sachen, aber man muss sie wissen. Und das sind so Themen, über die eigentlich selten gesprochen wird. Denn ja, den wenigsten Menschen, so sagt Steinherr, ist offenbar bewusst, welch großen Anteil die Zahnmedizin abseits von Karies und Parodontitis am Wohlergehen eines Menschen hat, aber eben auch eben an diesen krankmachenden Stressfaktoren ihrer Patienten. Und Klinghardt und Steinherr sind sich einig, sie verorten bis zu 80% der Störfelder im Mundbereich der Patienten. Hast du das gewusst, Andreas?
Nein, das habe ich nicht gewusst und das waren unglaublich viele Neuerungen, die ich erfahren durfte. Es ist ein so kurzweiliger und so extrem aufregender Vortrag, den er da gebracht hat. Ganzheitliche Medizin, mehr oder weniger aus der Perspektive der Mundhöhle heraus argumentieren.
Ja, also im Vorgespräch hat er uns da einiges drüber berichtet. Der Vortrag wird dann am Wochenende 5. bis 7. zu sehen sein.
Genau, so wird es sein und wir freuen uns drauf.
Genau, also das sind wirklich wichtige Dinge, die wir wissen sollten. Und was wir auch wissen sollten, ist das nächste Thema. Viele haben es von euch schon gelesen, denn der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros, der hat am Wochenende veröffentlicht, ich habe entschieden, die Affenpocken zu einer Notlage von internationaler Tragweite zu erklären. Andreas, kann so ein Apparatschik einer Weltgesundheitsorganisation einfach sagen, ich habe entschieden?
Ja, natürlich kann er das. Wir sehen es ja, dass er das kann. Und man weiß ja auch nicht, wer ihm denn dazu überhaupt autorisiert, so etwas zu dürfen. Aber die WHO ist ja nun eine Nichtregierungsorganisation. Und mittlerweile sind die Nichtregierungsorganisationen die einfach pur Regierenden. Und die eigentlichen Regierungsorganisationen sind nur noch die Statisten, die Zuschauer an einem Zaun, die sehen, wie oben die Philanthropen und die NGOs ihre Politik betreiben. Eigentlich ist es unglaublicher Wahnsinn, wie es alles auf dem Kopf steht und die Rechtlichkeit, die demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik an allen Kanten mehr oder weniger zusammengeschossen werden. Aber so läuft es einfach ab. Unglaublich.
Ja, also und diese Notlage von internationaler Tragweite, was die Affenpocken angeht, das ist eben jetzt die höchste Alarmstufe. Und man fragt sich natürlich, das ist ja bei Covid-19 auch passiert, welche Auswirkungen wird das haben für die Deutschen? Und wir haben hier vorliegen einen Beitrag vom Spiegel, der hat sich mit der Sache beschäftigt und wird uns darüber jetzt auch Auskunft geben. Denn diese Notlage von internationaler Tragweite, die höchste Alarmstufe, wurde bislang nur 6-mal weltweit ausgerufen, eben im Januar 2020 wegen des Coronavirus. Und Herr Tedros sagte, dass dieser Affenpockenausbruch sich allerdings nicht auf alle Menschen konzentriere, sondern wörtlich auf Männer, die Sex mit Männern haben, insbesondere auf solche mit mehreren Geschlechtspartnern. Und entsprechend könne die Ausbreitung mit den richtigen Strategien gestoppt werden. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, das ist genau das AIDS-Narrativ, was man damals vergleichbar in den 80er Jahren aufgebaut hat. Wir denken da an Herrn Harari, die rechte Hand von Herrn Klaus Schwab von der WEF, der sagte, keine Krise soll ungenutzt vorübergehen, ohne nicht letztendlich dabei einen Profit rauszuschlagen. Und der Profit, den man da herausschlagen will, der bezieht sich nicht auf einen Wohlstand der Menschen, sondern derjenigen, die diese Systeme hier steuern und regeln. Das ist eigentlich das Verwerfliche an der ganzen Geschichte. Und jetzt zieht man dieses Ding natürlich nochmal hinterher, um mehr oder weniger dieses Angstnarrativ aufrechtzuerhalten. Aber was ich hier rein interpretiere, ist in Anbetracht der Tatsache, dass so viele Menschen erwachen, dass auch so viele echte Experten mittlerweile sagen, stopp, das stimmt doch alles nicht. Weder diese Corona-Geschichte hat jemals so gestimmt, wie man sie uns erklärt hat, noch die Statistiken haben jemals gestimmt, noch die WHO, noch das, wie heißt das große Institut, das große Universität, Johns Hopkins University, haben jemals korrekt und sauber gearbeitet, sondern ganz klar tendenziös in eine Richtung argumentiert, um einer Pharmaindustrie mehr oder weniger das Wasser zu reichen. Das ist eine eindeutige, belegbare Kette, die nicht einfach nur so interpretiert werden kann, sondern die ist logisch klar schlüssig. Sie wird nur noch nicht argumentiert, aber immer mehr tun es. Und in dieser Phase eine solche Geschichte wie mit diesen Affenpocken, das noch rauszuhauen, das zeigt die momentane Unsicherheit, die Panik, die herrscht, weil die Menschen einfach dort nicht mehr weiter wissen, in der WHO, in der UN, in dem IWF, in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Ja, das gehört nämlich alles wirklich absolut zusammen. Vor allem auch die EU-Geschichte, die dort hintersteht. Das ist ja fast eine Junta, die dahinter steht. Das ist ja eine Organisation, die aus Unternehmen zusammengebastelt wurden.
Es wirkt so.
Es wirkt wie eine Junta auf mich. Ja, auf mich wirkt es wie eine Junta. Genau so ist es. Also das heißt, offenbar ist das System in Panik und ich bin gespannt, wann die ersten Großen tatsächlich die Seite wechseln, um sich noch irgendwie herüber zu retten, weil sie mittlerweile in der Sackgasse stehen. Das erkenne ich hier.
Der Spiegel fragt, mit welchen Maßnahmen müssen die Deutschen jetzt rechnen? Und da heißt es, die Bevölkerung muss sich bei Affenpocken nicht auf solche Maßnahmen wie bei der Corona-Pandemie einrichten. Während sich das Coronavirus durch Aerosole mit Virenpartikeln verbreitet, ist das eben bei den Affenpocken nach derzeitigem Wissensstand durch sexuelle Kontakte. Jetzt fragt man, wie ist der aktuelle Stand der Verbreitung? Also der Spiegel arbeitet da ordentlich vor, damit auch alle Bescheid wissen. Zur Begründung der Entscheidung hieß es in einer WHO-Mitteilung, es gebe ein klares Risiko einer weiteren internationalen Ausbreitung. Allerdings sei Europa weltweit derzeit das einzige Gebiet, in dem das Risiko einer Ansteckung als hoch bewertet werde. So, Herr Tedros. Andreas, warum wundert mich das gerade nicht?
Ja, das kann gar nicht verwundern. Es wird ja auch nicht mehr erwartet, dass eine logische Argumentationskette erfolgt, sondern es reicht die einfache, schlichte Behauptung. Und wenn man diese Behauptungen, die jetzt laufen, daran erkennt man die Hilflosigkeit und die Panik, indem man irgendetwas rausbläst, ohne es zu erklären. Warum soll denn Europa am besonders gefährdet sein soll? Warum soll das denn so sein? Also man kann sich nur noch wundern. Passt aber natürlich daran, dass Europa momentan einer Eliminierung zugeführt wird aus der ökonomischen Sicht, aus der politischen Sicht und mehr oder weniger, ja, wir kennen ja, welche Strukturen da gerade laufen. Europa befindet sich im Krieg und man hat sich offenbar verständigt darauf, dass jetzt alles auf Europa geschoben wird. Und man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, weil es so offensichtlich alles stattfindet.
Aber wie du schon richtig sagtest, es scheint auch eine Panik bei den Institutionen der Macht vorzuherrschen, dass man hier im Moment wirklich alle Register zieht oder zu ziehen versucht, um Eindruck zu schinden, um Macht auszuüben, um zu drohen, um Panik zu verbreiten. Und wir möchten das hier an dieser Stelle immer wiederholen. Wir bemühen uns, keine Panik zu verbreiten, sondern wir versuchen, die Dinge zu übersetzen, die im Mainstream offen nur einseitig dargestellt werden, und versuchen, die andere Blickweise für euch auch mit einzunehmen. Was ihr daraus macht, jeder Einzelne entscheidet für sich selber. Aber um eben auch die Möglichkeit zu geben, dass man sich auf bewegtere Zeiten, sagen wir es mal vorsichtig, einzurichten.
Richtig. Und das ist auf gar keinen Fall eine Untergangsvision, die hier hintersteht, sondern die Beschreibung einer Umbruchlage. Wir befinden uns im Umbruch. Diese Vision der Zerstörung Europas mag das Ziel sein von gewissen Leuten, die außerhalb Europas mehr oder weniger die Entscheidungen über Europa glauben, fällen zu dürfen. Das ist ja diese Arroganz, die da auch hintersteht. Also diese Gemengelage, gerade was die geopolitische Struktur anbelangt, ist immens. Noch einmal, die gesamte Weltwirtschaft steht davor, umgekehrt zu werden. Und das Angebot soll reduziert werden. Man hat sich offenbar auf der Welt entschieden, dass Europa als einer der großen wirtschaftlichen Standorte mehr oder weniger der Vergangenheit zugeführt wird. Aber das bedeutet nicht den Untergang von Europa, sondern eine völlige Veränderung. Es wird sich tatsächlich in die Richtung ändern, dass aus meiner Sicht die Regionalisierung wieder Vorschub bekommt, weil aus dieser Krisensituation bestimmte Gruppierungen von Menschen sich nach der Anziehung der Gleichart finden werden. Selbst wenn sie sich noch nicht gefunden haben. Spätestens dann tun sie es und dann werden sie gemeinsam neue Strukturen aufbauen. Und wer den Plan B der Wissensmanufaktur sich mal anguckt, der kann sogar erkennen, dass das eine Richtung sein könnte, in die es geht. Und ich glaube, diese dunklen Strukturen, die versuchen gerade so dieses Finale herbeizuführen in Europa, denen ist überhaupt nicht klar, dass tatsächlich dann von Deutschland und von Europa eine Erneuerung ausgeht. Aber die sieht dann eben halt wesentlich günstiger aus als das, was man sich dort vorstellt in Davos.
Schön, deine Worte klingen trostreich. Der Plan B übrigens, das ist wirklich ein überzeugendes Programm. Ihr findet diesen Plan B auf der Seite der Wissensmanufaktur. Und ihr habt da viele Jahre dran gearbeitet, Andreas. Und irgendwie kommen die Konturen wieder ein bisschen deutlicher hervor, je mehr das andere in den Dutt geht.
Ja, wir haben versucht, einfach die Frage zu stellen, muss der Mensch der Wirtschaft dienen oder soll die Wirtschaft den Menschen dienen? Das ist die eigentliche entscheidende Frage. Und da haben wir uns relativ stark festgelegt und haben festgestellt, dass genau das Falsche läuft. Der Mensch hat sich zum Sklaven der eigentlichen Wirtschaft gemacht. Und wenn wir wissen, dass wir ein System haben, der rein auf Materialismus, Gier, Missgunst, Neid aufgebaut ist, alleine schon, wenn man sich die Marketingabteilungen anguckt in Unternehmen, wie die Marktanteile des anderen übernommen werden sollen. Also solche Besprechungen in Marketingabteilungen von großen Konzernen, die sind ähnlich wie Feldherren, die einen Krieg beschreiben. Wir greifen den Konkurrenten an und so weiter. Und der Plan B ist so aufgebaut, dass wir diese Neidfaktoren, diese Gierfaktoren nicht eliminieren können, sondern der Plan B basiert auf der Basis des Menschen mit den heutigen Fehlern und ist eine Art Übergangslösung. Aber das Ziel des Plan B ist, wenn einer gierig, neidisch, missgünstig sich auf Kosten anderer bereichern will, dann lässt das System es gar nicht zu, sondern es führt immer dazu, dass der Reichtum, der da herausgeholt werden soll aus diesen Missetaten, dass der immer allen zugutekommt und niemals nur diesen einen, der es tut. Das heißt, er kann machen, was er will. Je gieriger er wird, desto mehr partizipieren auch die anderen. Und das erzieht natürlich auch in einer gewissen Form die Menschen dann um.
Die anderen, damit sind die Bürger gemeint, ne? Also nicht etwa die anderen Milliardärskollegen, sondern die Bürger. Übrigens, so hast du das noch nie erklärt. Ich finde, das ist so mit wenigen Worten super erklärt, hochspannend. Übrigens, wir kommen noch mal zu den Affenpocken zurück, denn, trara, trara, heute hat die EU-Kommission mitgeteilt, dass es einen Impfstoff gibt gegen Affenpocken. Und nicht nur gibt, sondern der ist zugelassen. Das hat ein Sprecher der EU-Kommission bestätigt. Demnach folgte die Behörde heute damit einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur und genehmigte das Präparat des Unternehmens Bavarian Nordic zum Schutz von Erwachsenen gegen die Affenpocken.
Na, mich würde es nicht wundern, wenn es jetzt auch noch eine mRNA-Impfung sein wird, die man dann da entsprechend reingebraucht hat. Denn man ist ja momentan darauf, dass man gegen alles, mehr oder weniger auch gegen Plattfüße und abstehende Ohren, mittlerweile mRNA einsetzen will. Das ist das neue Ziel. Wir sehen, welche gigantischen Milliarden und Abermilliarden Gewinne, nicht Umsätze, sondern Gewinne, die großen Konzerne mit der gigantischen Corona-Nummer abgegriffen haben. Und ich habe das Gefühl, daran gewöhnt man sich auch. Und hier sieht man natürlich auch sehr deutlich, wie diese ganze Pharma-Geschichte inklusive der Nichtregierungsorganisation und der entsprechenden Behörden hier wirklich so eine Art feindliche Übernahme der Menschen regelrecht in Betracht zieht. So kommt es mir vor, meiner Meinung nach, bevor du mich jetzt verbessern musst.
Ich möchte dich nicht verbessern. Ich versuche das gerade herauszufinden, was du hier angedacht hast, ob es was mit mRNA zu tun haben könnte. Der Impfstoff heißt, warte mal, Imvanex, also Imvanex. Und ihr könnt mal selber gucken. Ich bin hier gerade in dem Text drin. So schnell kann man so etwas nicht herausfinden. Nein, könnt ihr selber gucken oder wir machen es fürs nächste Mal. So, Andreas, aber wir haben am Wochenende hatten wir einen Beitrag eingestellt aus unserer US-Redaktion, wie die WHO weiter die Weltherrschaft anstrebt. Nämlich, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, du hast es als feindliche Übernahme deklariert. Hier steht also Pläne zur medizinischen Überwachung aller Menschen. Und die WHO hatte ja einen Rückschlag erlitten. Sie wollte jetzt im Mai einen internationalen Pandemievertrag auf den Weg bringen. Und das ist gescheitert. Aber jetzt soll ein weiteres Dokument dafür sorgen, dass eben ein internationales Verhandlungsgremium in Genf so eine Art neuen Pandemievertrag ausarbeiten soll. Und über die Ergebnisse soll im Mai 2024 auf der 77. Weltgesundheitsversammlung abgestimmt werden. Und es heißt hier, unter anderem werden sich voraussichtlich folgende Punkte im neuen Pandemievertrag wiederfinden. Erstens, Aufbau einer globalen, digital gestützten biomedizinischen Überwachung. Vereinfachte Anwendung Nummer 2 nicht lizenzierter Medizinprodukte während eines globalen Gesundheitsnotstands. Drittens die Sicherstellung einer Finanzierung der WHO. Und viertens Maßnahmen gegen die Verbreitung von medizinischen Fehlinformationen auf globaler Ebene.
Ja, und damit meint man natürlich, dass wenn andere andere Meinungen dazu haben, und wir dürfen nicht vergessen, dass die Wissenschaft so ausgebaut ist, dass alle Thesen, die existieren, so lange gültig sind, bis die These widerlegt wurde oder immer sich wieder bestätigt. Auf jeden Fall müssen, das hat Lichtenberg damals schon erkannt, die noch so selbstverständlichsten Dinge, die wir kennen und haben, dass wir die immer wieder auf den Prüfstand stellen und hinterfragen. Weil am meisten ist der Fehler, am größten zumindest ist der Fehler, wenn wir feststellen, dass wir Annahmefehler haben. Und das ist das Problem. Und zum Thema Weltherrschaft und feindlicher Übernahme, natürlich gehört das zusammen, denn die Naturgesetze sind so ausgelegt, dass jeder Mensch mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Eigenverantwortung für seine Herrschaft selbst verantwortlich ist. Und wenn einer quasi einen anderen beherrschen will, und Weltherrschaft ist eine Herrschaft. Das heißt, es gibt Herrscher und es gibt Untergeordnete, also quasi Eigentümer und Sklaven. Das ist das, was dahinter steht. Und für mich ist diese WHO-Weltherrschaftsanstrebung und der ganzen NGO-Gruppierung, die da dran sind, sind definitiv ein feindlicher Angriff gegen die Menschen, deren Eigenherrschaft und Eigenverantwortlichkeit man hier eliminieren will. Also ein hochgradig zweifelhafter Vorgang im Sinne der Schöpfungsgesetze, also luziferisch und dunkel damit.
Sagte Herr Popp und drückte damit seine persönliche Meinung aus.
Genau.
Ja, und die WHO versucht also mit diesen neuen Plänen, nachdem das andere gescheitert ist, weiterzukommen. Es heißt, sie wollen damit dann eine Art Weltgesundheitsregierung gegründet haben, die über dem Recht der Staaten steht. Übrigens, die Gesundheitsvorschriften, die in dem letzten Pandemievertragsvorschlag standen, die sind unter anderem auch am Widerstand der afrikanischen Staaten gescheitert. Die haben nämlich ebenso wie Indien durchaus Erfahrungen sammeln müssen, was so Impfaktionen durchs ganze Land gegen alle möglichen merkwürdigen Krankheiten angeht, wo es viele, viele tausende Tote oder auch eben Verletzte gegeben hat. Und diese Länder haben durch diese Erfahrungen in Anführung gelernt und sagen, wir machen das nicht mehr mit. Und es scheint so zu sein, als ob nicht nur Afrika und Indien nicht mehr mitmachen, sondern viele andere Länder und Organisationen eben auch. So heißt es, dass über 36 Personen an die WHO alleine im April geschrieben haben und sich mehrheitlich gegen jede Form von Abkommen dieser Art ausgesprochen haben. Und daraufhin wurde ein weiterer für Juni geplanter Austausch mit der Öffentlichkeit ersatzlos abgesagt.
Ja, man muss sich ja nur mal die Geschichte ansehen, durch die Bank weg. Gerade was hier die WHO, Johns Hopkins University und so weiter dort vorzuweisen haben, ist äußerst hinterfragungswürdig. Und wenn wir mal zurückgehen, man wundert sich immer wieder darüber, wie wenig die Historie den Menschen überhaupt bewusst ist. Und das ist auch ein Problem unserer Bildungseinrichtungen, die ja zu reinen Indoktrinierungsanstalten verkommen sind, wo Menschen mehr oder weniger per Copy und Paste nämlich die herrschenden Meinungen zu übernehmen haben und bei dem Professor abzuliefern, sonst bekommen sie ihr Examen nicht. Und dadurch entsteht natürlich eine willfährige Masse mehr oder weniger von Denksoldaten, die nur in eine Richtung denken können, ihre Kreativität verlieren in dieser gesamten Form. Würde man ein bisschen mitdenken, wüsste man zum Beispiel alleine, wenn man das Thema der spanischen Grippe nochmal überprüfen würde, die übrigens gar nicht aus Spanien kam, sondern in Spanien lediglich ausgebrochen wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken, und man sie deshalb mit Spanien in Verbindung bringt. Heute wissen wir, dass sie in USA entwickelt wurde, im Rahmen eines Konsortiums einer Militäreinheit. Diese Dinge sind alle bekannt und vor allem ist auch mittlerweile bekannt, zumindest in der Diskussion und das durch ernstzunehmende Wissenschaftler, dass nicht die Grippe die Menschen umgebracht hat, sondern eben halt tatsächlich die Impfstoffe damals. Und genau diese Dinge müssten längst wieder in die Diskussion, weil das auch schon lange zurückliegt, könnte man da ja heute entspannt drüber reden. Das ist ungefähr 100 Jahre her, jetzt etwas mehr, 103 Jahre oder 104. Und damit ist die Sache natürlich schon interessanter. Aber nichts dergleichen passiert und wir haben eine immer stärkere Straffung dieser totalitären und dieser totalitären Züge, ich will es jetzt gar nicht anders bezeichnen. Und aus diesem Grunde stehen wir heute davor, dass die Menschen das Denken verlernt haben.
Ja. Es gibt eine Aussage einer Rechtsanwältin, sie ist auch Autorin und Herausgeberin von Büchern zum Thema EU-Zulassung und zahlreiche Veröffentlichungen hat sie gemacht zum deutschen und europäischen Arzneimittelrecht in deutscher und in englischer Sprache, Frau Dr. Brigitte Röhrig. Und die sagt, ja so, wie werden wir denn jetzt eigentlich diese Pandemie wieder los? Und da sagt sie, nur der Generaldirektor der WHO kann sie für beendet erklären. Genauso wie er ja gesagt hat, ich habe entschieden, dass es jetzt eine internationale Notlage wegen der Affenpocken geht. Und Frau Dr. Röhrig sagt, er ist es, der nach Artikel 12 Absatz 5 der IGV in Konsultation mit dem Mitgliedstaat in dessen Gebiet der gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite aufgetreten ist, die Beendigung auch der Pandemie feststellt. Und das, sagt sie, die Schlussfolgerung ist, dass die Welt von der WHO, sprich von ihren Geldgebern, sprich auch von China, sprich auch von Bill Gates abhängig ist. Sie nennt hier auch einen Artikel des Wochenmagazins Die Zeit von 2017. Da haben die nämlich getitelt, der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates. Also das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, sondern das hat nun ein politisch korrektes Mainstream-Organ vor 5 Jahren veröffentlicht.
Naja, wir sehen hier natürlich, dass hier eine ganz klare Diktatur definiert wird. Das ist eine Diktatur, nichts anderes. Und mich erinnert dieser Zustand, in dem sich heute diese Welt befindet, an Gaius Julius Caesar in einem riesengroßen Zirkus, wo hunderttausende gröhlende Menschen rumherum stehen und in der Mitte ein Mensch steht und auf der anderen Seite ein Tiger, der noch an einer Kette ist. Und irgendwann macht er schlicht und ergreifend den Daumen runter, der Gaius Julius, und dann wird der Tiger von der Kette gelassen und alle gröhlen, wie ein Mensch dort unten zerfleischt wird. Das ungefähr ist das Bild, was sich bei mir auftut, wenn ich solche Dinge höre. Es ist wirklich, ja, was soll man da noch zu sagen?
Die Ärztin, die nennt hier eine Ausnahme in diesem internationalen Vertrag der IGV, und zwar Artikel 49 Absatz 7. Und sie sagt, hier gibt es eine Ausnahme, die man nutzen sollte. Da heißt es, die Vertragsstaaten, in deren Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, können dem Generaldirektor die Beendigung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite und oder die Aufhebung der vorläufigen Empfehlungen vorschlagen und diesen Vorschlag dem Notfallausschuss vorlegen. Das bedeutet, Deutschland kann den Generaldirektor bitten oder ihm vorschlagen, die Pandemie für beendet zu erklären. Das, schreibt sie, hätte unsere Bundesregierung nach Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite bereits längst tun müssen.
Ja, auch wieder interessant, dass sie also eine hoheitliche Staatsführung bitten dürfen, den hohen Herrn, den hohen Diktator, den Mächtigen, nach dem Motto, bitte, bitte, lass uns doch einfach ein bisschen von der Kette runter und bitte, 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 erklär doch die Notlage für beendet. Wir reden hier von einer Bundesregierung eines Landes, so genau wie wir für viele Regierungen von vielen Ländern, es gibt ungefähr 200 Staaten auf dieser Welt, und da gibt es eine Figur in einer Organisation, die sehr teuer bezahlt wird, von wem wissen wir alle, und der muss gebeten werden, ob er davon zurückgeht. Ist den Leuten eigentlich klar, dass das nur eine Handvoll Menschen ist und diese Handvoll Menschen 8 Milliarden Menschen da steuern? Ich wundere mich, warum lassen sie sich das eigentlich alle so gefallen?
Und der Tedros macht das ja so deutlich, indem er sagt, ich habe entschieden. Könnte das Kalkül sein?
Naja, die Macht muss jetzt ganz stark repräsentiert werden, weil die Panik zu groß ist. Das ist meine Situation. Und durch solche Machtäußerung, ich werde, ich kann, ich habe entschieden. Ich meine, das hat bis zum Schluss auch Saddam Hussein im Irak gemacht. Da saß er schon in seinem Erdloch und hat immer noch rausgebrüllt, hier ohne mich geht gar nichts und ich werde euch alle vernichten. Also wir dürfen nicht vergessen, das sind auch Mechanismen von jemandem, der angeschlagen ist und ganz massiv ins Stolpern.
Ja, er sagt sowas, ja, du hast schon recht, glaube, das kann ich nachvollziehen. Er sagt ja, kurz nach dem Scheitern dieses internationalen Pandemievertrags, was im Mai diesen Jahres war, kommt er da mit solchen Sprüchen und zerrt dann die Affenpocken hier durchs ganze Land beziehungsweise über die ganze Welt und sagt, ich habe entschieden. Also ich finde, das ist fast historisch.
Ich glaube auch, und wir werden sehen, was daraus passiert. Ich habe das Gefühl, es wird da gar nicht mehr wirklich zu irgendeiner größeren Aktion in Sachen Affenpocken kommen, sondern mittlerweile haben wir in Holland die Bauern, die auf die Straße gehen, ein Özdemir, der in Deutschland schon wimmert als Bundeslandwirtschaftsminister. Ihr Bauern braucht gar nicht auf die Straße zu gehen in Deutschland. Bei uns ist das alles gar nicht so schlimm. Wir wollen nur ein bisschen die Nitritbelastung runterfahren. Ja, ich meine, hier sieht man schon, wo mittlerweile der Punkt gelandet ist. In Italien dürfen wir auch nicht vergessen, dass man den Draghi aus dem Tempel gejagt hat. Das ist nicht einfach nur so, sondern da sind die Menschen einfach in einer solchen Dimension auf der Straße. Es finden ja nur keine Berichte statt in der tendenziösen Presse. Denn sonst wäre es voll. Wer berichtet über die Probleme und über die Aufstände, die in Frankreich stattfinden? Wer spricht über die großen Aufstände, die momentan weltweit stattfinden? Wer spricht über die Aufstände in Sri Lanka, wo man den Regierungschef weggejagt hat? Ich habe eine Zeit lang in Sri Lanka mal gelebt und ich kenne mich da relativ gut aus und auch die Menschen. Nein, die gehen dann irgendwann auf die Straße. Man hat aber Angst davor, das zu diskutieren, weil es könnte sonst schlafende Hunde wecken.
Ja, es ist eine spannende Zeit. Allerdings wird mit so etwas schon auch gerechnet. Wahrscheinlich ist es deswegen Vorsatz, dass man wenig darüber hört. Auch Panama, da herrscht ja Ausnahmezustand, wie uns hier immer wieder zugetragen wird. Und Andreas, dein Lieblingsmilliardär, der Herr Dr. Klaus Schwab, der hat das ja auch angekündigt, dass es weltweite Unruhen geben wird. Also ganz unerwartet kommt das nicht.
Nein, überhaupt nicht unerwartet. Aber sie haben sich trotzdem vertan damit, das glaube ich schon. Also wir sehen ja alleine schon in Deutschland, da sind ja unsere meisten Zuhörer, die wir ja haben. In Deutschland haben wir eine Lage, dass es einen Generalmajor Carsten Breuer gibt. Der ist von der Bundeswehr und er ist aus meiner Sicht auch sehr klar strukturiert in Richtung der Nichtregierungsorganisation. Er kündigt nämlich jetzt schon an, dass 60 Millionen Menschen im Herbst geimpft werden sollen. Da steht er schon mal voll hinter. Genau, es ist so ungefähr wie der Gommery von dem Ärzteverband, der sich auch so hinstellt. Da guckt man in die Augen und sagt, eieiei, da spielen andere Faktoren eine Rolle als selbstständiges, freies Denken. Also da habe ich so wirklich mein Gefühl, ich kommentiere ja hier nur. Aber wenn ein Carsten Breuer mittlerweile von der Bundeswehr maßgeblich in den Bundesministerien bereits schon mitmischt, wir reden darüber, dass jetzt die Feuerwehr oder die Polizei beispielsweise, die Krankennotfallversorgung und so weiter über die Bundeswehr geregelt werden muss. Das heißt, es wird immer mehr militärisch eingebaut und wir können davon ausgehen, dass der Einsatz des Militärs, des Deutschen im eigenen Lande ein Standardbild sein wird für eine gewisse Zeit.
So, jetzt werden wir das Thema wechseln. Wir kommen mal zu dem, was die ganze Welt beherrscht, den Ukraine-Krieg. Und die Bild-Zeitung meldet heute, Andreas, dass der Ringtausch für die direkten Panzerlieferungen, die eben nicht direkt sein sollen, nicht funktioniert. Und eigentlich hat ja die Bundesregierung Deutschland direkte Lieferungen von Panzern an die Ukraine kategorisch ausgeschlossen. Dafür gab es viele Erklärungen und Ausreden, schreibt die Bild-Zeitung. Statt zu liefern, sprachen die zuständigen Minister davon, dass ein Ringtausch für die Ukraine besser sei. Das bedeutet, ein Drittland liefert Panzer an die Ukraine, dann liefert Deutschland Ersatz. Bisher läuft die Abmachung mit Ländern wie Polen jedoch nur schleppend, heißt es hier. Und die Hilfe blieb aus. Und deshalb wird jetzt auch in der Ampel offen über andere Wege nachgedacht. Hier wird zum Beispiel deine Lieblingsgrüne zitiert, Katrin Göring-Eckardt. Die hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, Alternativen gehören auf den Tisch, etwa Direktwaffen zu liefern, wenn wir das können. Das zu klären ist die Aufgabe der Bundesregierung in den nächsten Tagen. Und sie hält auch direkte Panzerlieferungen für möglich, wörtlich, wenn das schneller geht und wir oder andere Partner es können.
Ja, dieses etwas für mich dümmlich wirkende Argumentieren ist kaum noch zu überbieten, weil es handelt sich doch hier bei diesem sogenannten Ringtausch, ich will das gar nicht jetzt erklären, um einen Gestaltungsmissbrauch, der offen argumentiert wird. Und da heißt es, wie können wir Waffen in die Ukraine liefern, ohne dass es als Waffenlieferung in die Ukraine bewertet wird. Da steht man und sagt, hä? Und jetzt wird das diskutiert. Und jetzt wird hier offen quasi ein Weg dargestellt, so wie illegale Waffenlieferungen ja regelmäßig schon typisch waren in den vergangenen Jahrzehnten. Da wurden also beispielsweise von Krauss-Maffei irgendwelche Waffen geliefert in ein Land, in dem also kein Waffenembargo entstand und man hat das dann dort verkauft, obwohl jeder wusste, dass es hintenrum an irgendwelche Kriegsparteien wiederum weiter verschachert wird und alle wussten das und alle haben die Klappe gehalten. Das sind doch vorsätzliche Straftatbestände, die hier hinterstehen, wenn überhaupt der Begriff Straftat hier gültig sein kann im Völkerrecht. Vor allem ist es so, die Bundesregierung oder auch die EU entscheidet nicht, ob Russland im Kreml das Ding als widerrechtliche oder als rechtlich saubere Waffenlieferung anerkennt oder als Nichtwaffenlieferung, weil es ja nur über einen Ringtausch war. Was ist das eigentlich für eine Denke, dass der Gegner sich gefälligst an meine Denkstrukturen zu halten hat, wenn ich gegen ihn vorgehe? Ich wundere mich über diese Naivität und dieses wirklich dümmliche Geschwätz. Es tut mir leid. Sie liefern Waffen in die Ukraine, Punkt. Ob sie es über einen Ringtausch oder sonst was machen, jeder weiß es. Und damit ist es ein Gestaltungsmissbrauch, was sie da zurechtbasteln sich. Es ist wirklich schwer zu verstehen.
Andreas, was ist denn das für ein neues Thema, dass das jetzt überhaupt wieder aufgewärmt wird? Denn eigentlich ist ja die Lage in der Ukraine schon sehr dramatisch, wir kommen da auch gleich im Einzelnen noch drauf. Ist das auch jetzt pure Panik? Wir haben so viele Meldungen gehabt, dass die Waffenlieferungen oft in die falschen Hände kommen, dass da ein reger Handel entstanden ist weltweit mit diesen Waffen, und zwar nicht, was die Ukraine angeht, sondern ganz andere Nationalitäten. Wie würdest du jetzt diese Meldung überhaupt einordnen?
Ja, es sind mehrere Faktoren. Also man lenkt natürlich oder versucht abzulenken, so ist es besser. Man weiß natürlich, dass Russland längst weiß, dass Europa mehr oder weniger flächendeckend Ukraine mit Waffen versorgt. Ob Ringtausch oder nicht, das interessiert aus meiner Sicht den Kreml überhaupt nicht. Da werden Waffen gegen Russland eingesetzt. Und um diesen Irrsinn mit diesem Ringtausch auch zu umgehen, wenn man jetzt direkt liefert, dann ist man natürlich automatisch im Kriegsgeschehen drin und dann kann man sagen, okay, das war man vorher auch schon. Und damit kann man umgehen, dass es vorher schon mehr oder weniger ein Betrug war am Volk, indem man sagte, wir liefern ja nicht direkt, sondern nach Polen und die Polen liefern dann ihre Waffen wiederum dann dahin. Also das sind dann eben halt die absurden Geschichten, die dahinter stehen. Das Zweite, was hierhinter ist, es wird eine neue heiße Phase in diesen Krieg reinkommen, weil wenn Deutschland zum Beispiel die modernen Panzer in die Ukraine schickt, und diese modernen Panzer, die Deutschen, die wir haben, die sind erstmal relativ schwer zu fahren, wenn man nicht die entsprechenden Erfahrungen hat. Und die Ukrainer arbeiten eigentlich mit dem alten russischen Material. Und die Russen haben ja bisher auch ihre alten russischen Panzer dort stehen. Das ist ja eigentlich eine Militärschlacht auf einem relativ alten, historischen fast Niveau. Und wenn jetzt da moderne Panzer reinkommen, wie deutsche, die eine wesentlich weitere Reichweite haben, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man kann aus einer Entfernung mit deutschen Panzern dann in der Ukraine russische alte Panzer angreifen, die sich gar nicht wehren könnten, weil deren Reichweite gar nicht ausreicht. Und das bringt eine neue Qualität natürlich und auch eine neue Spannung rein, eine zusätzliche, denn dann muss man sich irgendwann fragen, welche Waffe setzt denn jetzt als nächstes Russland ein, um die eigenen Panzer zu schützen? Aus meiner Sicht wird hier mehr oder weniger wirklich reines Kerosin in ein großes Feuer gegossen. Also es ist für mich wirklich ja nicht mehr anders zu beurteilen im Moment.
Ja, und es scheint natürlich so zu sein, dass auch Russland nicht wirklich amüsiert ist über all das, was hier vor sich geht, wobei man einfach immer wieder betonen muss, dass man vorsichtig ist mit der Einordnung oder Bewertung der einen wie der anderen Seite. Und jetzt gibt es allerdings Stimmen aus Russland, und das ist eine Meldung von Express aus Österreich, die zitieren den Außenminister Russlands, Sergei Lavrov, und der hat ja Zeichen an die Wand gemalt, dass man versuchen wird, Herrn Selenskyj, den ukrainischen Staatschef, zu stürzen. Hier gibt es eine Auflistung der Schäden bis jetzt in der Ukraine. Mindestens 15.000 ukrainische Soldaten sollen getötet worden sein. Ich meine, wenn man sich alleine vorstellt, dass an jedem Einzelnen ein Schicksal einer ganzen Familie von vielen Menschen hängt, ein Leben, das beendet wurde, dann alleine weiß man eigentlich schon, dass dieser Krieg sich nicht gelohnt hat, sondern nur Elend und Jammer gebracht hat. Dann des Weiteren mehr als 45.000 schwer verwundete Soldaten, Zehntausende zerstörte Häuser. Viele Ukrainer seien kriegsmüde, heißt es hier. Viele wollten ein Ende des Ausnahmezustands. Und das wahrscheinlich mehr als so mancher Boulevardjournalist in Europa sich das wünscht oder vorstellt. Und es heißt auch intern, habe Herr Selenskyj einige Gegner in einer Säuberungsaktion ließ er die Generalstaatsanwältin und den Chef des Geheimdienstes feuern. Sie wären zu lasch gegen 651 Hochverräter vorgegangen. Und die Oppositionsparteien der Ukraine, heißt es hier, kritisierten den Führungsstil Selenskys seit Ausbruch, seit Beginn des Krieges. Sie wären nämlich von allen wichtigen Entscheidungen von vornherein ausgeschlossen worden. Selenskyj würde nur mit seinem innersten Kreis im Präsidentenamt regieren. Und diese Krisenstimmung in Kiew, die hier aufgezeigt wird, die sei auch im Kreml bekannt. Und so sagte, wird jedenfalls hier zitiert, vor wenigen Tagen ein russischer Spitzendiplomat gegenüber diesem Portal Express, dass man ja nicht wisse, wie lange Selenskyj regiert. Und damit hat man klar angedeutet, dass man eventuell mit einem Sturz des Videopräsidenten, heißt es hier, rechnet. Und Putins Außenminister Lavrov sei wesentlich deutlicher geworden. Er hat bei seinem Besuch in Kairo gesagt, dass Russland den Sturz der Regierung der Ukraine anstrebe. Wörtlich: Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien, damit das ukrainische und russische Volk künftig in Frieden zusammenleben könne. Andreas, das ist ja auch schon wieder eine Kriegserklärung.
Naja, diese ganzen Themenkomplexe, die wir jetzt durchgenommen haben, gehören alle unmittelbar zusammen. Wir dürfen nicht vergessen, Selenskyj zeichnet sich aus, dass er ganz stark mit dem World Economic Forum zusammenarbeitet. Er spricht dem allen nach, er hat gerade der digitalen Währung in der Ukraine zugestimmt und hat das proklamiert und so weiter. Wir wissen auch, dass er ganz stark mit der US-Administration zusammenarbeitet und sich weitaus mehr Panzer und Material schicken lässt, als überhaupt gefordert wurde. Das finde ich auch schon sehr interessant. Das heißt also, die westlichen Partner, möchte ich mal sagen, von Selenskyj, beliefern die Ukraine mit übermäßig Waffen. Wir wissen, dass nur ein Teil dieser Waffen eingesetzt wird in dem eigentlichen Krieg gegen Russland und ein Großteil über Schwarzmärkten verschachert wird. Ein Teil der Waffen gehen im Prinzip in den europäischen Kontinent rein bis nach Deutschland und man weiß nicht, welche Terroristen damit ausgestattet werden könnten. Ein großer Teil dieser Waffen, und da gibt es ziemlich deutliche Aussagen dazu, geht in Richtung Kurdistan. Und Kurdistan ist wiederum eine Gruppierung, die sich sehr stark formiert gegen die Türkei. Und jetzt wird das Ganze ein Schuh, weil die Türkei natürlich auch in einer sehr starken Bündnissituation ist mit Putin. Putin und Erdogan sind nah beieinander, wobei Erdogan ein NATO-Mitglied ist, also die Türkei. Also hier spielt die Türkei so eine Art Doppelrolle. Und wenn jetzt die Macht beispielsweise oder das Gefahrenpotenzial durch US-Belieferungen von Materialien, von Kriegsmaterialien, auch über den deutschen Markt und über alle anderen europäischen Staaten, auch in Richtung gegen die Türkei eingesetzt werden kann, dann wird Erdogan natürlich auch und auch Putin und natürlich auch die Führung im Iran, die werden dann natürlich irgendwann sagen, stopp, nicht mehr. Und bei dieser Geschichte, die hier läuft, bis hin zu diesem Ringtausch, dass man sagt, wir müssen jetzt direkt die Waffen liefern, dann darf man sich nicht wundern, dass man sagt, okay, derjenige, der diese aus Sicht des Gegners, der Russe ist ja der Gegner, das dürfen wir nicht vergessen. Und aus der Perspektive des Gegners muss man versuchen zu denken, sonst versteht man es nicht. Dann sagt er, okay, wir haben da mehr oder weniger eine Verteilerorganisation in Kiew sitzen, die dieses gesamte Kriegsmaterial jetzt gegen unsere Partner und uns selbst auch einsetzt. Und irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, okay, den machen wir jetzt einfach weg. Und dann entstehen genau diese Dinge, wie wir sie jetzt erleben. So würde ich es einschätzen.
Dieser Ukraine-Krieg, der sorgt für einen Umbruch, einen Umsturz in Europa, übrigens auch in gewisser Weise in den USA. Aber wir bleiben jetzt erst noch mal in Europa. Denn viele der Mitgliedsländer der EU sind verbittert, sauer auf Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission, die ja ein Energiespardiktat verbreitet hat und gesagt hat, dies sei jetzt ein Kampf gegen Russland und man müsse in einer gemeinsamen Linie zusammenstehen. Sie hatte ja letzte Woche noch gesagt, so sinngemäß, ansonsten droht die Europäische Union auseinanderzubrechen. Und sie sagt Auch Mitgliedstaaten, die kaum russisches Gas beziehen, können sich den Folgen eines möglichen Lieferstopps in unserem Binnenmarkt nicht entziehen. Und das hat sie kurz vor dem Sondertreffen der Energieminister gesagt, das morgen stattfindet. Und hat sozusagen nochmal appelliert, die Volkswirtschaften in der EU seien eng miteinander verwoben und eine Gaskrise beträfe in der einen oder anderen Form jeden Mitgliedstaat. Und das ist nun allerdings gar nicht gut angekommen in vielen Ländern. Inzwischen sind 12 von insgesamt 27 EU-Mitgliedsländern dagegen. Also mehr oder weniger, die einen richtig sauer, die anderen deuten an, dass sie das auch nicht gut finden. Also zum Beispiel haben sich Spanien und Portugal sehr kritisch geäußert. Die Regierung in Portugal sagt, wir können den Vorschlag überhaupt nicht akzeptieren. Er sei unhaltbar, das hat der Staatssekretär für Umwelt und Energie, João Galamba, gesagt. Und er betonte, dass Portugal das Gas aus absoluter Notwendigkeit konsumiere. Und bereits am Mittwoch letzter Woche hatte die spanische Außenministerin für ökologischen Wandel, Teresa Ribera, geklagt, wir können doch keine Opfer für Probleme bringen, die uns nicht betreffen. Und sie betonte, im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir Spanier in Sachen Energieverbrauch nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Ja, und Frau von der Leyen sieht da so ein bisschen die Fälle schwimmen. Also man kann auch hier sagen, Andreas, wie eigentlich über alles, was wir bis jetzt heute so besprochen haben, die Pläne kommen nicht mehr zustande, die man sich vorstellt. Die Pläne der Macht. Und du sagst gerade, wie in der Bibel.
Ja, erschaffe deinen Plan und es wird nichts daraus. Also so wird es dann dargestellt. Jesaja ist das in der Bibel, genau. Also was wir hier sehen, ist schon wieder der nationale Grundsatz, der hier auftaucht. Die Spanier sagen, wir haben uns nichts vorwerfen zu lassen. Und so sieht natürlich jedes Land im Rahmen dieser EU-Konstruktion. Wir reden, wie gesagt, nicht von Europa, sondern wir reden von der EU. Und insgesamt sehe ich hier eine gute und förderliche Entwicklung. Denn wenn Europa wieder ein Land wird mit eigenen nationalen Hoheitsgebieten, die ihren entsprechenden Bürgern, deren Mentalitäten, deren Ausrichtung, deren Ethne gerecht wird, so wie es eigentlich auch ganz normal sein kann, dann kommt Ruhe rein. Und zwar deshalb, weil man nämlich merkt, dass man voneinander schon abhängig ist, weil zum Beispiel in Deutschland es wesentlich schwieriger ist, zum Beispiel Oliven anzubauen, als zum Beispiel in Spanien. Und aus diesem Grunde man dann voneinander partizipiert, je nach Region und nach Ausrichtung und nach Spezifizierung. Und genauso soll es laufen. Der internationale Handel ist aus meiner Sicht eigentlich ein relativ guter Garant für Frieden. Das Problem ist, man hat überzogen, dass der internationale Handel ersetzt wurde durch internationale Konzerne und diese Konzerne letztendlich eine eigene Regierung geschaffen haben unter dem Begriff der NGO. Und genau da liegt der Knackpunkt. Und diese EU-Konstruktion, also ein Käse von Lobbyisten, der sich dort hingesetzt hat, sich selbst Parlament nennt und wie auch immer und auch mehr oder weniger politisch ganz offiziell aktiv ist, obwohl er nie gewählt wurde und sogar Staaten zwingt, diese private Organisation EU mit Steuergeldern in Milliarden- und Abermilliardenhöhe zu füttern, damit die sogenannten EU-Funktionäre dort ihr Geld bekommen. Wir müssen einfach das verstehen, was da eigentlich hintersteht. Wenn dieser gesamte Lobbykäse weg wäre, dann würde sich wieder ein ordentliches Europa entwickeln können. Übrigens auch mit Sachverstand, mit Freundschaften, übrigens auch mit eigenen Währungen, die außerordentlich wichtig sind. Und dann kommt auch die Menschlichkeit wieder dazu. Das ist eine relativ einfache Forderung und auch relativ logisch.
Der Fokus hat gerade einen Artikel veröffentlicht. Überschrift: Von EU-Kommission erstellt. Das Ding wird scheitern. EU-Länder ätzen gegen den Gasnotfallplan und wehren sich. Also es wird jetzt Thema überall. Und dieser Gasnotfallplan, was beinhaltet der? Eine Reduktion des Gasverbrauchs der EU-Länder um 15% im Zeitraum von August bis kommenden März und er zielt auf den Ausbau der Unabhängigkeit von russischem Gas ab. Und ab morgen, ich habe es gerade schon erwähnt, sollen die Energieminister der EU auf einem Sondergipfel diesen Gasnotfallplan absegnen, aber die Betonung liegt auf sollen, schreibt der Fokus, denn faktisch könnte das Vorhaben zunächst scheitern, da eben einige, insgesamt sind es 12 Mitgliedstaaten, nicht zufrieden sind. Und es werden hier einige nicht näher genannte Diplomaten zitiert, die mit den Verhandlungen zwischen den EU-Ländern vertraut sind. Und einer von ihnen sagt, das sei ein wirklich schwieriges Thema. Selbst wenn wir keine Einigung bekommen, sondern nur eine konstruktive Diskussion, dann wäre das schon ein Erfolg. Ein anderer sagt, das Ding wird scheitern. Und es sind eben nicht nur Spanien und Portugal, sondern bei Ländern wie Malta, wie Zypern, wie Irland, die ohnehin nicht an das europäische Gasnetz angebunden sind, stößt es natürlich auf ein absolutes Unverständnis. Und hier kommen jetzt allerdings auch wieder mal Vorwürfe, da sollte Deutschland sich doch ein bisschen mehr auch vorsehen. Denn also Spanien sagt beispielsweise, die sind ja auch kaum im EU-Gasmarkt verankert. Anders als andere Länder haben wir Spanier eben nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Und Frau von der Leyen steht zunehmend in der Kritik. Also und vor allem speziell Länder aus dem südlichen und östlichen Europa, die vermuten, dass dieses Vorhaben, dieser Gasnotfallplan insbesondere, Achtung, auf die Rettung der deutschen Wirtschaft abzielt. Ein Diplomat erklärt, in vielen Mitgliedsländern gibt es den Eindruck, dass der Plan allein Deutschland helfen soll. Vor allem bei Staaten, die während der Euro-Krise unter der deutschen Sparpolitik geächtzt hatten, sei dies der Fall. Warum fällt mir da direkt Griechenland ein?
Es ist wirklich schwer zu ertragen, aber es ist tatsächlich so, dass durch die Zusammenlegung der Europäischen Union in Verbindung mit den Euro-Staaten, das heißt einer gemeinsamen Währung, die ganze Zeit ein Fluss war, der von Deutschland aus in Richtung, also von den Nordstaaten in Richtung Südstaaten ging. Es war ja noch am Anfang Großbritannien mit dabei bis zum Brexit. Die gehören ja auch mit dazu. Das waren die größten Nettoeinzahler. Und diejenigen, die jetzt am meisten davon partizipiert haben, sind jetzt die größten Ankläger gegen diejenigen, die sie gefüttert haben. Und warum? Weil sie durch diese Hilfe tatsächlich nur subventioniert wurden, ohne Nachhaltigkeit drin zu haben. Hätten wir gemeinsame einzelne Währungen gehabt, das heißt, wären die spanischen Peseten geblieben, die italienische Lira, dann hätten natürlich auch durch Auf- und Abwertungsmechanismen der Wechselkurse hätte sich durchaus etwas ganz anderes entwickeln können. Hat man aber nicht. Das heißt, diese gesamte Euro-Geschichte wird hier deutlich, ist gemacht worden, um Europa zu spalten. Eine gemeinsame Währung ist der Spaltpilz, wenn die einzelnen Mitglieder zu unterschiedlich, zu heterogen sind. Das ist hier genau der Knackepunkt. Und so sind diejenigen, denen am meisten geholfen wurde, jetzt diejenigen, die am meisten Schaden hatten. Und diejenigen, die geholfen haben, haben den zweitmeisten Schaden. Es gibt in dem gesamten Spiel nur Verlierer und jetzt klagen sich alle gegenseitig an. Das Problem ist, dass wenn man sich die Wirtschaft ansieht, dann sieht man Fabriken, dann sieht man Handel, dann guckt man auf so einen Plan rauf, so eine Art Landkarte und sieht sich so die Warenflüsse an. Die Ursache der Schäden liegt in dem Nebel über dieser Karte. Und dieser dünne Nebel, durch den wir hindurchsehen, ist das Geldsystem. Und genau mit diesem Nebel, das ist die finanzielle Massenvernichtungswaffe gegen die europäische Politik, gegen die Souveränität der Staaten, gegen die Selbstständigkeit der Bürger und gegen die Ökonomie. Und da dieser Nebel nicht verstanden wird, tappen alle mehr oder weniger im Dunkeln oder sprechen wie die Blinden von der Farbe. Es ist wirklich atemberaubend.
Du hast heute schöne Bilder. Du erklärst das so gut mit diesem dünnen Nebel über der Karte. So kann man sich das auch als Frau vorstellen.
Guck an, ich habe auch an dich gerade gedacht.
Ja, habt ihr da draußen alle Glück, dass ich manchmal schwer von KP bin und Andreas einfache Worte und schöne Bilder findet, damit wir das alle verstehen. Gut, Andreas, wie würdest du denn folgende Meldung einordnen? Letzte Woche ist Ursula von der Leyen, die ja jetzt wirklich unter Druck steht und gar nicht weiß, wie sie das Ganze hier eigentlich hinbekommen soll, sie war in Aserbaidschan, das berichtet T-Online. Und was hatte sie da für ein Ziel? Das Land Aserbaidschan soll mehr Gas nach Europa liefern. Also sie scheint wirklich extrem unter Druck zu stehen, sich zumindest so zu fühlen. Und ja, am Ende des Treffens stand eine Absichtserklärung. Aserbaidschan will tatsächlich mehr Gas liefern als bisher, nämlich bis 2027, das wäre schon in 5 Jahren doppelt so viel wie bisher. Und es heißt hier in dem T-Online-Artikel, ein Erfolg für von der Leyen. Doch das Land steht in internationalen Demokratie-Rankings noch schlechter da als Russland und hat im Krieg mit dem Nachbarland Armenien um die Region Bergkarabach ebenfalls schreckliche Kriegsverbrechen begangen. Wie passt das zusammen mit den europäischen Grundwerten? Diese umfassen schließlich auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und vor allem die Wahrung der Menschenrechte. Und der Südkaukasus-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister, hat sich in diesem Artikel in einem Interview geäußert. Er sagt, die EU ist einfach pragmatisch. Er findet, dass die Mindeststandards, die EU eigentlich schon haben sollte, gerade bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und Frau von der Leyen thematisierte das Thema in Baku, wo sie jetzt gewesen ist in Aserbaidschan, jedoch keinesfalls. Und er sagt, durch die Gaskrise hat sich die Verhandlungsposition der EU verschlechtert. In Baku weiß man, dass das aserbaidschanische Gas gebraucht wird und die EU es auch ohne Verpflichtungen bei den Menschenrechten kaufen wird.
Ja, da geht es wirklich so ein bisschen um den vorasiatischen Bereich. Also da wird es schon wirklich ein bisschen kritisch. Aserbaidschan und Armenien, das sind ja die beiden Kontrahenten, die gegeneinander arbeiten. Die Republik Aserbaidschan ist ungefähr ein Viertel so groß wie Deutschland mit ungefähr, ich weiß nicht was, 10 Millionen Einwohnern haben die ungefähr. Und die haben viele Grenzen, unter anderem eben halt in dieser vorderasiatische Staat ist das ja, asiatische Staat. Das ist zwischen Kaspischem Meer und Kaukasus gelegen. Es lohnt sich übrigens, das sich einfach mal auf der Karte anzusehen und grenzt also im Norden an Russland, im Nordwesten an Georgien. Georgien ist ja auch ein heißes Gebiet. Das sind ja alles die ehemaligen Gebiete der Sowjetunion. Im Süden grenzt Aserbaidschan übrigens im Iran und im Westen an Armenien. Und dann gibt es noch eine Exklave, eine kleine, aber die ist unwichtig jetzt für uns hier. Also für mich ist einfach nur entscheidend, was ist eigentlich Aserbaidschan? Aserbaidschan ist ja entstanden irgendwann mal, also jetzt in der heutigen Form, das war 1918 und als Republik und ist dann 1920 der Sowjetunion beigetreten worden, mehr oder weniger. Er gehörte dann noch zu bestimmten Gruppierungen. Entscheidend ist, als die Sowjetunion aufgelöst wurde, Anfang der 90er, hat sich Aserbaidschan tatsächlich losgelöst von der Sowjetunion, bis auf einen Bereich. Und das ist dieses Bergkarabach. Bergkarabach ist in erster Linie von Armeniern bewohnt. Aserbaidschan ist ein rein muslimisches Land. Und hier gab es eben diesen Zankapfel, weil Bergkarabach tatsächlich exterritorial von Armenien liegt und die Armenier und die Aserbaidschaner kämpfen gegeneinander. Aserbaidschan hat einen totalitären oder autokratischen Führungsstil. Dort gibt es einen Präsidenten und der führt da schon mit harter Hand das Ganze und hat dann auch ganz klar in Bergkarabach unglaubliche Gräueltaten gemacht. Und die Russen sind in Bergkarabach auch vorhanden, geben dort Sicherheiten mit bestimmten Personen. Das ist ähnlich wie in Tadschikistan, wo auch russische Soldaten stationiert sind. Also einige tausend russische Soldaten, die Sicherheit geben sollen. Und Russland hat sich ausgezeichnet, immer wieder zu versuchen, Friedensverhandlungen zwischen Aserbaidschan und Bergkarabach zu bekommen. Und es ist ihnen auch öfters gelungen. Also das ist eine ganz heikle Gemengelage. Der Chef von Aserbaidschan ist allerdings bekannt dafür, für seine Gräueltaten. Es gibt viele Bilder beispielsweise aus verschiedenen Kriegshandlungen der letzten 20 und 30 Jahre, von schwersten Misshandlungen, von schwersten Foltervorgängen, von Hinrichtungen und so weiter. Also den einen Diktator durch einen anderen ersetzen zu wollen, das ist vielleicht irgendwie ein komischer Weg, den man hier wählt. Aber man erkennt natürlich auch, dass die Europäische Union hier sowieso mehr oder weniger wie kopflos durch die Gegend läuft und nur noch irgendwie versucht, an irgendwelche Rohstoffe heranzukommen. Egal, von wem es kommt, Hauptsache nicht von Putin.
Ja, und man macht sich ja immer abhängig von irgendjemandem, denn Deutschland selbst hat kein Gas, jedenfalls nicht genügend und muss nun mal von jemand anderem Gas beziehen. Es gibt ja viel Tamtam um die Turbine, die nach Kanada geliefert wurde. Sie gehört Gazprom, beziehungsweise geht das über Siemens Energy. Wir haben hier öfter schon gesprochen darüber, wo ist überhaupt die Turbine, was ist mit der Turbine los? Thomas Röper, der deutschsprachige Journalist, der in St. Petersburg in Russland lebt, der hat einen bemerkenswerten Artikel geschrieben. Und in diesem Artikel wird mal dargestellt, wie unter anderem die russische Regierung, aber auch das russische Fernsehen diese ganze Causa einordnet. Und die Überschrift lautet Putin im O-Ton, also im Originalton, was es mit der Turbine von Nord Stream auf sich hat. Und wir wollen da mal reinlesen. Also er spricht von dem Bericht eines russischen Korrespondenten aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Und er hat das für die deutschsprachigen Leser und Hörer übersetzt. Und dieser Beitrag im russischen Fernsehen, es ist immer wichtig, dass man beide Positionen sieht, wie denken die Kontrahenten, und es sind ja inzwischen Kontrahenten, die EU, Deutschland auch, gegen Russland. Und die Russen sagen Folgendes: In der EU herrscht wegen des kommenden Winters bereits Panik. Die Gaspreise an den europäischen Börsen starten wieder durch, stehen bei über 1.500 Dollar pro 1.000 Kubikmeter. Bei den russischen Gaslieferungen herrscht ein völliges Durcheinander, das sie selbst verursacht haben. Sanktionen, die Ablehnung von Nord Stream 2, das ganze Theater mit der Turbine. Was wollen Sie denn? Fragt der Korrespondent. Die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen hat bereits vorgeschlagen, dass die EU-Länder ihren Gasverbrauch freiwillig um 15% senken sollen. Spanien, Portugal und Griechenland waren die ersten, die daraufhin erklärten, dass sie ihre eigene Wirtschaft nicht ruinieren und ihre Bürger nicht ohne Strom lassen würden. Sie haben auch schon so genug zerdeppert. Und auf der Pressekonferenz im Iran erinnerte Wladimir Putin daran, wie die europäischen Gasprobleme entstanden sind. Er habe einen leichten Humor gehabt, als er Folgendes sagte, wörtlich: Ich habe darüber schon oft gesprochen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auf die Energiepolitik der europäischen Länder einzugehen, die die Bedeutung der traditionellen Energiequellen vernachlässigt und auf nicht traditionelle Energien gesetzt haben. Sie sind große Spezialisten für nicht traditionelle Beziehungen. Röper erklärt hier nicht traditionelle Beziehungen, dafür steht in Russland auch eine homosexuelle Beziehung beispielsweise. Und das vergleicht man hier. Und sie haben daher, so heißt es weiter, beschlossen, auch im Energiebereich auf nicht traditionelle Energien zu setzen, auf Solar- und Windenergie. Der Winter war lang, sagt Putin, es gab keinen Wind. Das ist alles. Das ist das Ergebnis der Politik der letzten vielen Jahre, wahrscheinlich des letzten Jahrzehnts. Damit hat alles angefangen, nicht wegen irgendwelcher Aktionen von Russland und Gazprom, und die Preise sind nach unten gegangen.
Ja, wir können das jetzt erkennen, dass Putin sehr wohl weiß, wie die Lage ist. Das ist eine klare Einordnung der Lage, dass man sich von den traditionellen Rohstoffen verabschiedet hat, ohne in irgendeiner Form überhaupt eine Alternative dazu haben. Das heißt, bevor man etwas, es gibt ein chinesisches Sprichwort, du solltest kein schmutziges Wasser wegschütten, bevor du kein frisches hast. Und genau das passiert hier. Man blockiert also quasi eine funktionierende Struktur, ohne eine Alternative dafür zu haben. Und das beschreibt er da in seinen blumigen Worten. Ganz klare Linie.
Er beschreibt noch mehr. Also Putin erklärt hier wörtlich, was Europa nicht verstehen will. Und er erklärt mal, wie diese Ströme von Gas, du hast ja auch schon viel hier in diesem Punkt erläutert, Andreas, er erklärt es nochmal. Also wir schildern jetzt die russische Sicht ohne Wertung, möchte ich nochmal darauf hinweisen, damit ihr die auch erfahrt, weil wer Röper nicht liest, viel anderes ist nicht mehr erlaubt. Bis vor kurzem, sagt Putin, haben wir Europa ohne die Türkei beliefert. Die Türkei erhielt etwas mehr als 30 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Europa erhielt 55 Milliarden durch Nord Stream 1, 33 Milliarden durch die Jamal-Europa-Pipeline und durch zwei weitere Pipelines, die durch die Ukraine führen. Und durch die Türkei gehen jetzt etwa 12 Milliarden über Turkish Stream nach Europa. Weiter berichtet er, die Ukraine kündigte plötzlich an, dass sie eine der beiden Routen auf ihrem Territorium schließen würde. Angeblich, weil die Gaspumpstation nicht unter ihrer Kontrolle steht, sondern auf dem Gebiet der LNR, also einer der ostukrainischen Republiken, liegt. Die wurde aber schon seit einigen Monaten kontrolliert von der Ostrepublik. LNR ist Donetsk oder Lugansk? Sein, ja. Lugansk wahrscheinlich. Ja. Nun hat Kiew sie vor kurzem ohne Angaben von Gründen komplett geschlossen. Dort funktionierte alles normal, niemand hat gestört. Meiner Meinung nach, sagt Putin, wurde sie einfach aus politischen Gründen geschlossen. Das ist das Erste. Was geschah dann? Polen hat Sanktionen gegen Jamal Europa verhängt. Durch sie wurden 33 Milliarden Kubikmeter geleitet. Früher haben sie uns jeden Tag 33 bis 34 Millionen Kubikmeter abgenommen. Sie haben die Pipeline komplett geschlossen. Aber dann haben wir gesehen, dass sie Jamal Europa in umgekehrter Richtung nutzen und angefangen haben, etwa 32 Millionen Kubikmeter pro Tag aus Deutschland schicken. Woher kommt das deutsche Gas? Es ist unser russisches Gas. Warum aus Deutschland? Weil das für die Polen billiger geworden ist. Früher haben sie es uns zu einem sehr teuren Preis abgenommen, der eher dem Marktpreis entsprach, während Deutschland es uns im Rahmen langfristiger Verträge 3 bis 4 Mal billiger bekommt als der Marktpreis. Das ist ja eine interessante Entwicklung.
Ja, das war natürlich auch der Grund. Das war ganz klar eigentlich. Also, dass Deutschland natürlich durch die langfristigen Verträge günstig das Gas einkauft und dann diese Unternehmen, die diese Verträge haben, das sind ja wieder private Unternehmen, keine öffentlich-rechtlichen, sodass Herr Habeck sich da natürlich nicht reinhängt. Der hängt sich ja nur in die Unternehmen rein, wo sein sozialistisches Gedankengut mehr oder weniger Fuß fassen kann. Und so werden diese großen Konzerne, die natürlich Schwierigkeiten haben, mit dem Gas, was sie kaufen, die erhöhten Preise jetzt umzulegen, holen die sich ein bisschen Geld wieder raus, indem sie einen Teil dieses Gases nach Polen liefern, nämlich zu überhöhten Preisen und damit das Geld abkassieren aus der Kante. Und damit natürlich Deutschland von dem Gas auch befreien.
Ja, genau. Und die Menschen auffordern, sie sollen jetzt bitte frieren. Also es heißt hier weiter, für deutsche Unternehmen ist es profitabel, das Gas mit einem geringen Aufschlag an Polen zu verkaufen. Für die Polen ist es profitabel, es zu kaufen, weil es billiger ist, als es direkt von uns, sagt Putin, bezogen wird, also von Russland. Und die Gasmenge auf dem europäischen Markt ist damit zurückgegangen. Und der Marktpreis ist gestiegen. Und er fragt, wer hat gewonnen? Alle Europäer haben nur verloren.
Ja, das ist das Problem. Wir erkennen jetzt hier, dass durch diese großen Strukturen wie EU und auch diese Internationalität in den Handelsverflechtungen, man mit Wirtschaftssanktionen eigentlich immer nur nicht sich selbst schaden kann. Und man hat Russland damit in einen Stress gebracht, aber mehr als ein Stress war es nicht, während Europa selbst von der eigenen Vernichtung dabei bedroht ist. Das ist der entscheidende Punkt. Sanktionen auf dieser ökonomischen Struktur statt militärischer Kriege, die funktionieren jetzt nicht mehr. Dafür sind die Verflechtungen einfach zu groß und zu abhängig geworden.
Jetzt kommt Putin in seiner persönlichen Aussage zu dem Turbinenthema. Und er sagt zum Thema Jamal Europa Folgendes. Zuerst wurde eine der Routen in der Ukraine geschlossen. Dann wurde Jamal Europa geschlossen. Nord Stream 1 ist eine der Hauptrouten, durch die wir 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr pumpen. Dort sind 5 Siemens Gasverdichterstationen in Betrieb, davon eine in Reserve. Eine Turbine musste zur Reparatur geschickt werden. Dafür sollte eine überholte Turbine aus dem Siemens-Werk in Kanada kommen. Aber sie wurde in Kanada mit Sanktionen belegt. So war eine Pumpstation nur eine Maschine außer Betrieb, weil die gewartete nicht aus Kanada gekommen war. Jetzt heißt es, dass wir diese Maschine bald aus Kanada erhalten werden, Aber Gazprom hat noch keine offiziellen Dokumente dazu. Natürlich müssen wir sie bekommen, sagt Putin, denn es ist unser Eigentum. Sie ist das Eigentum von Gazprom. Gazprom muss nicht nur das Metall, nicht nur die Maschine bekommen, sondern auch die Dokumente dafür. Die juristischen Dokumente und die technische Dokumentation. Wir müssen verstehen, was Gazprom bekommt, in welchem Zustand sich das Gerät befindet und welchen rechtlichen Status es hat, ob es unter Sanktionen steht oder nicht, was damit zu tun ist, vielleicht nehmen sie es morgen zurück. Aber das ist noch nicht alles. Die Sache ist die, dass Ende Juli eine andere Turbine zur Reparatur geschickt werden soll. Und woher bekommen wir die reparierten Exemplare? Das ist überhaupt nicht klar, sagt er. Und eine weitere ist bereits außer Betrieb, weil sich ein Teil der Innenverkleidung gelöst hat, wie Siemens bestätigte. Also wir lesen das hier nur vor. Es ist ohne Gewähr. Wir wissen auch nicht, was stimmt da jetzt und was nicht. Also es ist bitte neutral zu betrachten.
Es ist auf jeden Fall eine sehr exakte Beschreibung. Das fällt mir dabei auf. Es wird hier nicht gesagt nach dem Motto, die lügen ja alle und da drehen die sich irgendwas strategisch zurecht gegen uns, sondern er beschreibt ganz konkret Fakten. Wie gesagt, ob sie stimmen, können wir nicht beurteilen. Wenn aber einer mit sauberen Fakten argumentiert, ist das für mich schon mal erstmal sehr interessant, sich damit zu beschäftigen.
Ja, und weiter, sagt Putin, jetzt sind also zwei Maschinen in Betrieb, die 60 Millionen Kubikmeter pro Tag pumpen. Wenn ein weiteres Gerät kommt, ist das gut. Dann funktionieren zwei Geräte. Und wenn eine nicht kommt, wird es nur eine geben. Dann sind es nur 30 Millionen Kubikmeter pro Tag. Man kann ausrechnen, wie viel Kubikmeter gepumpt werden können. Was hat Gazprom damit zu tun, fragt er. Die Europäer haben eine Route geschlossen. Bei der zweiten Route haben sie diese Gaspumpstationen sanktioniert. Gazprom ist bereit, so viel zu pumpen, wie gebraucht wird. Sie haben doch selbst alles geschlossen. Gazprom hat seine Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllt. Er füllt sie weiter und wird es auch weiterhin erfüllen, wenn sie es wollen. Wenn sie alles mit ihren eigenen Händen schließen und dann Schuldige suchen, dann wäre das einfach nur lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und ja, das ist das Zitat Ende zunächst mal. Hier wird weiter berichtet von dem Korrespondenten des russischen Fernsehens. Als Ergebnis der selbstmörderischen Energiepolitik in der EU sind viele Regierungschefs aus ihren Sesseln gefallen. Die Regierungen Estlands, Bulgariens, Großbritanniens haben ihre Chefs verloren, während der italienische Premier Draghi im zweiten Anlauf zurückgetreten ist. Die Estin ist jedoch bereits in ihr Büro zurückgekehrt, aber was bringt das? Und hier wird dann weiter darüber berichtet, dass ja doch wieder Gas geflossen ist in Nord Stream 1, wo ja Herr Habeck geunkt hatte, dass da vielleicht auch gar nichts mehr kommt. Aber es ist ja auch hier noch nicht das Ende aller Tage. Robert Habeck wird hier zitiert mit folgenden Worten. Manchmal hat man den Eindruck, dass Russland die Turbine nicht zurückhaben will. Mit anderen Worten, die technischen Probleme sind ein vorgeschobener Grund. In Wirklichkeit gibt es einen politischen Grund dafür, so Habeck. Und das widerspricht dem Status als Garant für die europäische Energiesicherheit. Im Gegenteil, Russland erweist sich zunehmend als Unsicherheitsfaktor im Energiesystem.
Ja, und da frage ich mich, wenn Habeck das jetzt so sagt, dass diese technischen Probleme vorgeschoben sein sollen und eigentlich nur politische Gründe dahinter stehen, dann würde ich doch an Putins Stelle einfach nur dagegen angehen und würde sagen, papalapap, stimmt überhaupt nicht, das sind technische Probleme. Das macht er aber nicht, sondern er beschreibt detailliert, welche technischen Probleme es sind genau. Das heißt also ganz exakt, wenn bei zwei Pumpen 60 gepumpt werden können und bei einer Pumpe nur 30 Einheiten gepumpt werden können, dann sind das mathematisch nachvollziehbare Größenordnungen. Und wenn man jetzt auf diese Dinge zum Beispiel von Seiten, jetzt vielleicht nicht Habecks, aber von jemandem, der vielleicht einen gewissen Sachverstand hat und auch über eine Intelligenz verfügt in diesen Bereichen, dass der dann beispielsweise sagen würde, nein, das stimmt aus folgenden Gründen nicht, was Herr Putin da sagt, aber da hört man ja gar nichts. Putin ist derjenige, der ja auch mit seinen Geschichtsbeschreibungen beispielsweise seine Interpretation bekannt gibt. Wie war das mit der Sowjetunion? All diese Dinge. Er macht es immer auffällig detailliert und auffällig exakt mit unglaublich vielen Informationen. Und dann sehe ich denn die Gegeninformation aus dem Westen. Ja, das ist ja eine völlig wirre Geschichte, heißt es denn. Da hat er sich selbst irgendwas zusammengebastelt. Es wird aber irgendwie nichts widerlegt. Und das ist das Muster. Genauso wie die Geschichtsbeschreibungen von Putin nicht im Detail widerlegt werden, genauso wenig werden jetzt diese technischen Probleme irgendwie widerlegt, sondern man spricht dann einfach nur pauschal von, das hat ja alles nur Methode. Und das war's dann.
Also eigentlich müsste jeder investigative, interessierte Journalist herausfinden, wo sind die Turbinen, beziehungsweise ging es ja hier immer nur um eine. Wir erfahren jetzt, es geht um viel mehr. Andreas, hier in diesem Bericht, also man muss wirklich sagen, das russische Fernsehen scheint, und nicht nur das Fernsehen, sondern die Politiker natürlich auch, scheinen einen ganz genauen Blick auf Europa zu haben, auf diese Entwicklungen, die hier stattfinden. Und das wird hier auch alles bis ins Detail kommentiert. Also auch hier wird bereits klar gemacht, dass die Ankündigung Ursula von der Leyen, dass jetzt Europa 15% Gas sparen soll, überhaupt nicht gut ankommt. 12 der 27 Länder haben Bedenken geäußert. Spanien wird nochmal zitiert, die sich beschweren und sagen, wir sind ja nicht mal nach unserer Meinung gefragt worden. Und dann heißt es hier weiter, sollte von der Leyen die Einsparungen erzwingen, würde es nach Einschätzung des IWF die Tschechische Republik, die Slowakei, Italien und Ungarn am schlimmsten treffen. Ihr BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, könnte um 6% einbrechen. De facto ist das der Zusammenbruch der Wirtschaft. Deshalb reiste der ungarische Minister Cijato nach Moskau, um über zusätzliche Gaslieferungen zu verhandeln. Wörtlich, in den letzten Monaten habe ich von führenden westeuropäischen Politikern gehört, dass sie alles gelöst haben, dass sie alternative Quellen gefunden haben, Erdgas anderswo gekauft haben, sich von der Abhängigkeit von Russland befreit haben. Warum dann dieser Alarm? Der Kauf von Gas ist keine ideologische, sondern eine physische Angelegenheit, so der Minister. Das Problem kann nicht durch Reden gelöst werden. Die Heizperiode steht vor der Tür und es ist sinnlos, dass die Politiker sagen, ob es Gas gibt oder nicht. Das wird ohnehin bald klar sein.
Ja, die ungarische Regierung, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie offenbar wirklich daran interessiert ist, wie es den Bürgern geht. Und sie machen sich große Sorgen, dass die Menschen dann frieren und auch eventuell sogar erfrieren müssen. Und ich finde das sehr bezeichnend, weil das ist das, wodurch Orban sich auch auszeichnet aus meiner Sicht, dass er sagt, wir leben in einer demokratischen Struktur. Und in der demokratischen Struktur bin ich Vertreter des Volkes. Und ich habe das zu tun, was das Volk von mir erwartet und verlangt. Und genau das ist der Unterschied, dass die EU mehr oder weniger das tut, was die großen Organisationen, die NGOs und eben die Konzerne verlangen und die Lobbyisten verlangen. Während dann eben halt eine solche kleine Vorzeigedemokratie aus Ungarn sagt, nein, wir müssen das tun, was dem Volk nützt und nicht, was den Konzernen nützt. Das ist so völlig offen eigentlich. Also jeder kann es wirklich sehen, man muss einfach nur hingucken. Und Ungarn wird natürlich jetzt, die haben ja sowieso spezielle Möglichkeiten, an Gas ranzukommen, über die Türkei, das geht dann durch das Schwarze Meer und geht dann über Serbien, haben die eigene Kontingente. Und jetzt werden sie natürlich auch gezwungen werden, aufgrund der Verteilerprogramme der EU, dann mehr oder weniger zu sagen, dann sollen sie von ihrem Gas natürlich auch was den anderen abgeben. Und hier kommt jetzt genau der Egoismus der einzelnen Staaten, der EU-Staaten, die nämlich europäische Staaten sind und nebenbei auch noch nationale Staaten. Und die sagen dann eben nee. Und genau das ist jetzt der Stoff, aufgrund dessen die EU auseinanderfliegt. Genau das erleben wir gerade, warum die EU auseinanderfliegt. Und ich gebe denen keine große Halbwertszeit mehr.
Interessant, deine Prognose, vor allem mit Blick darauf, was wir vorhin hier besprochen haben, dass viele EU-Länder der Meinung sind, dass diese Aktion hier alleine eigentlich der Rettung der deutschen Wirtschaft nutzen soll.
Ja, das sind die Narrative eben halt der Spaltung. Man braucht Feindbilder. Wenn man morgens aufsteht und hat ein Feindbild, dann hat der Tag halt Struktur. Damit leben viele Menschen übrigens auch im ganz normalen privaten Bereich. Und das Problem ist, dass nicht mehr kommuniziert wird und auch kein Sachverstand Verstand mehr herrscht und keine Kreativität mehr. Das ist das Problem von Indoktrinierungs- oder ideologischen politischen Strukturen.
Russland, also das russische Fernsehen, schaut sich auch Frankreich an. Also wir gehen das ruhig mal durch, weil das sehr auf den Punkt gebracht ist und viele Dinge haben wir hier schon angedacht und besprochen, die sich hier nochmal durch diesen Bericht vertiefen, den Thomas Röper für uns übersetzt hat. Die französische Regierung hat diese Woche ihren Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung vorgelegt. Darin kehrt die Inflation bis 2024 auf 2% zurück. Auch ohne das Brüsseler Energiedefizit erscheint der Plan utopisch. In den meisten EU-Ländern sind die Preise allein für Lebensmittel bereits um mehr als 10% angestiegen. In den baltischen Staaten sind es sogar 20%. Und bis zum Ende des Jahres wird sich daran auch nichts ändern. Nach Schätzungen von Bloomberg wird die Energiekrise die Region rund 200 Milliarden Euro kosten. Aber wenn die Wähler ihren Politiker die Senkung der Temperatur in den Wohnungen verzeihen können, ist das bei leeren Geldbeuteln unwahrscheinlich.
Ja, man sieht wirklich jetzt, wie abgehoben das Ganze wird. Und auch in der französischen Regierung sitzen natürlich Statisten am Werkeln, die mehr oder weniger auch irgendwelche Gedankenvorgaben hier abgeben. Nichts anderes läuft dahinter. Also eine Inflation zu reduzieren, ist eigentlich völlig absurd, weil das Vertrauen in das Geld verloren gegangen ist bei den Menschen und nicht nur die Geldmenge sich erhöht, sondern die Geldumlaufgeschwindigkeit. Und wenn ein 10-Euro-Schein statt in der Woche einmal ausgegeben zu werden, jetzt zweimal ausgegeben wird, dass also die Haltezeit im Portemonnaie eines 10-Euro-Scheins doppelt so schnell ausgegeben wird, dann bedeutet das natürlich eine Verdoppelung der Geldmenge in der Volkswirtschaft. Nichts anderes ist das. Und das ist dann schon eine Inflation von 100%, wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit sich verdoppelt. Und das kriegen die nicht mehr hin. Und das, ich meine, aufgrund der Tatsache der verfehlten Politik von Draghi, die jetzt eben halt die Frau, wie heißt die, Lagarde auszubaden hat, die tut mir manchmal richtig leid, die Frau Lagarde, weil sie einfach da mehr oder weniger in diese Dinge reingerät, obwohl sie mir jetzt sympathisch auch nicht unbedingt ist, aber das ist jetzt keine, das ist eine rein persönliche Geschichte. Aber da können die einfach nichts für. Diese verfehlte Politik hat eine Inflation rangebraten und was das bedeutet, sehen wir, dass jetzt der Euro jetzt unter der US-Dollar-Parität gefallen ist. Und das muss man sich erstmal vorstellen, innerhalb welcher Zeit man das geschafft hat. Seit 2008 ist damit der Euro gegenüber dem US-Dollar um 58% gefallen, um das mal klarzumachen.
Auch gut, mal so eine konkrete Zahl. So, und die Russen schauen aber auch nach Deutschland und zitieren den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, da hatten wir neulich auch ein Zitat von ihm drin, und er sagt wörtlich und wird hier auch zitiert: Unsere Regierung weiß nicht, wie sie das Land in 2 Monaten heizen will. Dennoch beharrt diese Regierung aus Gründen des Klimaschutzes auf dem Ausstieg aus der Kohle. Wie passt das eine zum anderen? Der Plan, auf erneuerbare Energien umzusteigen, ist gescheitert. Aber die Regierung will ihn trotzdem verwirklichen. Das wird nicht klappen, schreiben die Russen oder sagt der Korrespondent des russischen Fernsehens, also zitiert. Dann schauen sie nach zu Annalena Baerbock. Und da heißt es, sie war gemeinsam mit hohen Gästen aus Ägypten, spricht sie auch über das Thema Gasversorgung. Und sie sagt, Scholz ist gar nicht mehr im Spiel, der ist in Urlaub gefahren. Auch das haben sie mitbekommen, die Russen. Und es heißt, die Deutschen, von denen laut Umfragen die Hälfte zu massiven Demonstrationen gegen steigende Preise bereit ist, dürften solche Aussagen kaum gefallen. Doch nicht das hat Scholz dazu veranlasst, eilig seinen Rucksack zu packen und in sein Büro zurückzukehren, sondern die Krise bei Uniper. Und am Montag hatte das Unternehmen bereits die gesamten 2 Milliarden an staatlichen Krediten ausgegeben, die ihm die deutsche Regierung kürzlich in aller Eile gewährt hatte. Und Scholz wird hier zitiert mit den Worten, dass Uniper sich in ernsten Schwierigkeiten befinde Und das sei ein Unternehmen, das für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, für die Energieversorgung der Bürger sowie für die Wirtschaft von herausragender Bedeutung ist. Wir haben mit den Aktionären und der finnischen Regierung, die an Uniper beteiligt ist, gesprochen und uns auf eine Lösung geeinigt. Und die sieht so aus, dass wir uns mit 30% an dem Unternehmen beteiligen.
Ja, und wenn man da so mal eben hört, dass da 2 Milliarden ausgegeben wurden, die vor kurzem gerade mal als Notkredit zur Verfügung gestellt wurden, dann sind 2 Milliarden 2000 Millionen. Und wenn die so mal eben ausgegeben wurden, dann heißt es nicht investiert. Man hat hier bewusst das Wort ausgegeben genutzt. Das heißt, da hat man Löcher mitgestopft, um genau so dazustehen, wie man vorher auch schon dazustand. Und hier sieht man also mehr oder weniger, mit welch einer Art und Weise Volksvermögen, was die Menschen erarbeiten müssen in Form von Steuern, hier mehr oder weniger wirklich verschwendet und verbraten wird. Das ist unglaublich, was wir hier gerade erleben müssen. Aber die eigentlichen Fragen werden natürlich nicht gestellt.
Auch schauen die Russen nach Italien, berichten darüber, dass Mario Draghi zurücktreten wollte, nicht zurücktreten durfte, dann doch zurückgetreten ist. Und sie sagen, jetzt droht die Macht im Lande korrigiert zu werden. Umfragen zufolge wird die populärste politische Kraft bald die Fratelli d'Italia sein. Das ist die italienische Bruderschaft, die von ihren Gegnern als Erben Mussolinis bezeichnet werden. Und hier heißt es, sie seien in Wirklichkeit nicht so radikal. Viel schlimmer für den derzeitigen europäischen Kurs wäre es, wenn Italien aufhören würde, die antirussische Linie zu vertreten. Und hier wird zitiert Italiens Außenminister Luigi Di Maio, der sagt, die Russen feiern in diesem Moment den Sturz einer weiteren westlichen Regierung. Nur bezweifle ich, dass wir Waffen in die Ukraine schicken können. Das ist nur eines von vielen ernsten Problemen. Wir werden auch nicht in der Lage sein, vor dem Winter neue Energieverträge zu unterzeichnen.
Was mir hier wichtig ist, ist nochmal zu erkennen, dass es der falsche Weg ist, wenn jetzt ein Land in einen neuen Nationalismus wieder reingeht. Wenn ich von einer Souveränität oder von einer hoheitlichen nationalen Struktur spreche, spreche ich auf gar keinen Fall von einem Nationalismus. Denn dann geraten wir vom Regen in die Traufe. Dieser absurde Sozialismus der linken Agenda ist genauso absurd wie ein Rechtsnationalismus, wie wir ihn schon einmal hatten und wozu das führt, das wissen wir auch alle. Es muss endlich wieder auf einer vernünftigen Basis gearbeitet werden und die Menschen, die sollten nicht auf die Straße gehen, um gegen die hohen Preise und gegen die Inflationsraten zu demonstrieren, sondern gegen diese Weltherrschaft, die angestrebt ist, um wieder ein paar Artikel vorher zu gehen, und die sich dann in der WEF manifestiert, weil von dort aus nämlich mehr oder weniger diese gesamte Welt und deren Menschen in einen Schwitzkasten gefahren werden. Und was wir hier gerade erleben, ist ein Gegenspielen. Das sind dann die Ultraprogressiven gegen die Ultrakonservativen und damit kommt man niemals an das eigentliche Thema ran. Wir dürfen nicht vergessen, hinter all diesen Strukturen, inklusive China übrigens, stecken immer wieder noch die großen Weltbestrebungen der Übernahme, so wie es den Menschen eben nicht dient. Und deshalb möchte ich da an dieser Stelle auch Russland immer ein bisschen entspannter sehen an der Stelle, weil da erkenne ich eine Politik, und da geht es nicht um die Tagespolitik, sondern um die Gesamtauslegung, wie zum Beispiel Familienpolitik. Das sind für mich ganz wesentliche Elemente einer Politik, woran man erkennen kann, dass hier wirklich das Problem liegt für die Strukturen derjenigen, die die Welt so in diesen Schwitzkasten bekommen wollen.
Ja, du redest natürlich auch von Menschsein, von dem wahren Menschsein. Wir werden heute ein paar Minuten überziehen, weil ich möchte das hier zu Ende bringen. Die Fakten sind einfach nicht von der Hand zu weisen. Es zeigt aber auch dieser von Thomas Röper übersetzte Bericht, wie genau Russland auf die einzelnen EU-Länder schaut und auf die gesamte Entwicklung und offenbar wirklich den EU-Zusammenbruch hier dokumentieren. Und hier wird Viktor Orbán zitiert, der ungarische Regierungschef, mit den Worten, Die Strategie des Westens ist wie ein Auto mit platten Reifen an allen vier Rädern. Europa ist in Schwierigkeiten, wirtschaftlich und politisch, mit vier Regierungen als Opfer. Der britischen, der bulgarischen, der italienischen, der estnischen. Bis 2030 werden sich die Probleme der westlichen Welt kumulieren. Es wird eine sehr ernste Krise in den USA geben. Ein wirtschaftlicher Abschwung ist in den europäischen Ländern fast unvermeidlich und kann auch politische Stürme auslösen. Es könnte durchaus sein, dass dieser Konflikt der westlichen Vorherrschaft ein Ende setzt und eine multipolare Weltordnung an die Tür klopft. So Orban. Und der ungarische Ministerpräsident Szijjártó, den wir gerade schon hier zitiert haben, der war ja, hatten wir gesagt, schon nach Moskau gereist, um über zusätzliche Gaslieferungen zu verhandeln. Der bezeichnet die derzeitige EU-Politik als einen Schuss direkt nicht nur ins Knie, sondern in die Lunge Europas, sodass es jetzt erstickt. Die Bosse in Brüssel würden Orbán gerne antworten, aber dafür haben sie jetzt keine Zeit, heißt es, denn die Sanktionen sollten die Politik des Kremls erschüttern, aber stattdessen taumelt ganz Europa. Andreas, so sieht es aus. Wir haben hier gerade noch eine Meldung reinbekommen, die jetzt auch nicht ganz uninteressant ist, denn es geht auch wieder um Russland und um die Frage, was eigentlich ist Russlands Trumpfkarte? Und da heißt es hier bei Zagrad, das ist ein russisches Medium, Afrika soll es sein. Und hier wird ein russischer Afrika-Experte, Jewgeni Korentjasow, der wird zitiert und der hat den Sinn und die Bedeutung der Afrika-Reise des russischen Außenministers Lavrov entschlüsselt. Und er betont, dass die Bedeutung und der Einfluss der afrikanischen Länder in letzter Zeit zugenommen hätten und dass in Zukunft dieses Gebiet zum Trumpf Russlands werden könnte.
Kann natürlich sein, weil die natürlich auch sehr stark mit China zusammen sind und diese Zweckgemeinschaft zwischen China und Russland, übrigens ist es wichtig, dass es nur eine Zweckgemeinschaft ist und keine Liebesheirat, die könnte schon dazu führen, dass Russland auch davon partizipiert, ja.
Dieser Experte sagt, dass es kein einheitliches Afrika gebe. Dafür sei der ganze Kontinent so heterogen. Das Gebiet habe sich aber in letzter Zeit entwickelt und der Einfluss wachse. Das Interesse der internationalen Gemeinschaft sei eben auch an Afrika enorm gewachsen. Und hier gibt es ein wörtliches Zitat: Für die Afrikaner wiederum ist Russland mit seinem internationalen Prestige sehr wichtig, vor allem aber, weil Russland eine eigenständige außenpolitische Doktrin verfolgt. Und diese Doktrin stimmt in vielen Punkten nicht mit der französischen Doktrin, der amerikanischen und anderen überein. In gewisser Weise sehen die Afrikaner die russische Politik und Außenpolitik im Allgemeinen und in Afrika im Besonderen als eine Art Alternative zu dem Wunsch des Westens, seine hegemoniale Position auf dem Kontinent zu sichern.
Ja, und hegemonial ist das Gegenteil quasi von multipolar. Und in diesem Fall geht es genau darauf. Und Afrika wird eine große Rolle spielen als einer der größten Kontinente und menschenreichsten Kontinente, tatsächlich dann diese neue multipolare Welt aufzubauen. Ob das nun im Sinne der Menschen ist, wie wir uns das jetzt vorstellen würden von unserer Seite, das wird sich erst zeigen. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt sehr viele Unbekannte in dem Spiel, die wir natürlich auch nicht alle können. Wer wo gerade welche Fäden zieht. Deshalb an den Taten muss man sie beurteilen. Wenn man die Taten der einzelnen Führer sieht, dann kommt man schon zu relativ klaren Schlüssen. Aber man weiß natürlich erst zum Schluss, was läuft. Zum Schluss bleibt eines übrig. In den Gesetzen der Natur zu schwingen und in den Gottgesetzen zu bleiben, das ist die Grundlage und das Fundament, dort wirklich durchzukommen, egal was kommt. Denn es gibt Grundgesetze und es gibt in der Gesetze der Natur bestimmte Prinzipien wie das Gesetz der Wechselwirkung, der Schwere, das ist wirklich also ganz, ganz wichtig, und der Anziehung der Gleichart. Und mit diesen drei Grundgesetzen lassen sich sehr viele Dinge wirklich im Detail auch erklären, auch in der heutigen Zeit, ganz konkret und ganz speziell. Nicht religiös, sondern sachlich, vernünftig, materiell. Aus diesem Grunde lese ich ja auch immer die Bücher im Lichte der Wahrheit von Abdroschin. Das ist wirklich die Grundlage, um überhaupt auch hier eine geopolitische Einordnung machen zu können. Sonst könnte ich das zum Beispiel gar nicht.
Also gerade wenn du sagst, das Gesetz der Anziehung der Gleichart, das möchte ich noch bemerken, dieser Experte, Afrika-Experte, sagt, Afrika sei auch an anderen Staaten jetzt interessiert und gerade was die Zusammenarbeit angeht, wie Indien, Pakistan, Türkei. Aber Russland habe einen großen Vorteil, dass sie nämlich über langjährige Erfahrung miteinander verfügen in der Zusammenarbeit. Und er betont, muss man bemerken, dass es 55 Länder auf dem afrikanischen Kontinent gibt und kein einziges Land vertritt eine russophobe Position.
Das ist schon mal ein Satz, den man einfach so unkommentiert stehen lassen darf.
Ja, das muss ich auch sagen, bemerkenswert. Also wir sind dabei zu dokumentieren. Bitte macht auch Kopien von vielen Artikeln, sichert euch das, denn es wird gerade Geschichte geschrieben in ganz großem Stil und wir sind dabei, wie sich die Machtposition der ganzen Welt verändert und wie die Geschichte am Ende ausgehen wird. Wir sind mitten im Nadelöhr und wie Andreas es so schön gesagt hat, wichtig ist, dass wir im Vertrauen bleiben und interessiert mit offenem Blick weiter Richtung Licht gehen.
Ja, manchmal muss man sich schon ein bisschen bemühen, um fröhlich zu sein, aber es gelingt uns.
Du bist doch immer heiter.
Das meine ich doch. Alles Liebe hier aus Kanada.
Bis später.